Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Zauberhafte Bildwelten, die von farbenfrohen, seltsamen Wesen bevölkert sind, hat der österreichische Maler, Bildhauer und Bühnenbildner Arik Brauer entworfen. Und damit war er der prominenteste Vertreter des sogenannten fantastischen Realismus. Aber Arik Brauer war nicht nur Maler und Bildhauer, er schrieb auch Lieder, entwarf Bühnenbilder und Kostüme, zum Beispiel für Mozarts Zauberflöte an der Pariser Oper. Gestern ist Arik Brauer im Alter von 92 Jahren in Wien gestorben und wir wollen an ihn erinnern im Gespräch mit Klaus Albrecht Schröder, dem Direktor der Albertina in Wien. Guten Abend, Herr Schröder.
Grüß Gott.
Sie haben nicht nur Werke von Arik Brauer bei sich, sondern Sie kannten ihn auch persönlich. Was haben Sie für Erinnerungen an ihn? Was war er für ein Mensch?
Man konnte zu dieser Schule des fantastischen Realismus stehen, wie man wollte. Aber jeder Mensch ist Arik Brauer, seinem Witz, seiner Bildung, seiner Art des Erzählens verfallen gewesen. Ich jedenfalls. Es war erstaunlich, dass jemand, der ein so schweres Leben in seiner Jugend erleiden musste, der verfolgt war, der von den Nazis auch gezwungen wurde, mit der Zahnbürste den Gehsteig zu reinigen, dass der dermaßen ausgeglichen, weise bis ins hohe Alter geblieben ist. Arik Brauer ist sicher der populärste Künstler gewesen unter den fantastischen Realisten und viele haben ihn als Märchenerzähler eingeordnet. Man verkennt dabei, dass er der radikalste war, der mit dem Schrecken und dem Terror des Dritten Reiches in seine Bildwelt sofort aufgeräumt hat und der sofort bitterarm zu Fuß und auf dem Rad nach Paris ist, um dort den Surrealismus, die entartete Kunst schlechthin für die Nazis, nach Österreich zu bringen und sie fruchtbar zu machen in der Aufarbeitung mit den Schrecken des Zweiten Weltkriegs.
Dieser fantastische Realismus, der war ja nicht ganz unumstritten. Wie würden Sie diese Kunstrichtung beschreiben? Was zeichnete das aus?
Der fantastische Realismus ist eine Spätform des Surrealismus. Insofern konnte man tatsächlich sagen, er ist zu einem Zeitpunkt in Österreich entstanden, als die Weltsprache der Kunst, der Weg zur Freiheit, die Form der Freiheit, die Abstraktion gegolten hat. Aber gleichzeitig kann man ihn nicht verkürzen auf die Darstellung des Unbewussten, denn die abstrakten Tendenzen, die es durch die Écriture-Automatik im Surrealismus auch gibt, sind überhaupt nicht vorhanden im fantastischen Realismus. Der fantastische Realismus malt mit einer altmeisterlichen Technik, die man hier an Hieronymus Bosch und an Peter Bruegel gelernt hat, Sujets, die unmittelbar der Gegenwart entnommen sind, vor allem der unmittelbar vergangenen Gegenwart, jener des Zweiten Weltkrieges. Da bersten Leiber, da finden Panzerschlachten statt, da finden Atombombenexplosionen statt, denn Arik Brauer kritisiert nicht nur den Abwurf auf Hiroshima und Nagasaki, sondern die Weiterentwicklung der Atombombe als die eigentliche Gefährdung der Welt. In späteren Jahren, vor allem in den späten 60er und 70er Jahren, war er, so wie die anderen, dermaßen erfolgreich und beliebt, dass sie mit unglaublichen Auflagen an Druckgrafiken vielleicht auch zu einer gewissen inflationären Entwertung beigetragen haben, aber zu Unrecht. Denn ein großer Erzähler, auch ein kritischer Geist, ein gesellschaftskritischer Geist, ist Arik Brauer bis an sein Ende geblieben, was sich ja nicht zuletzt in seinen Liedern ab den 70er Jahren niederschlägt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Er war in Österreich ja schon ein bekannter Sänger, bevor er als Maler und Künstler richtig durchgestartet hat. Er gilt sogar als Begründer des Austropop. Wir können ja mal ein Stückchen hören.
Das ist ein beinhartes Protestlied. Allerdings richtet sich die Kritik nicht gegen eine bestimmte Gruppe, sondern gegen jedermann, der sich betroffen fühlt. Auch gegen mich selbst. Er hat ein kleines Häusl in der Kränenau. Er hat einen guten Posten und eine dicke süße Frau. Er tut sich bei der Arbeit nicht die Hände verstauen.
Arik Brauer war das. Und er selbst hat ja mal gesagt, diese Liedtexte, die er da geschrieben hat, die sind teilweise zu seinem großen Leidwesen aktuell geblieben. Klaus Albrecht Schröder, war er denn tatsächlich so durch und durch ein gesellschaftskritischer Geist?
Ja, obwohl man das seinen späten Bildern nicht ansieht und seiner verbindlichen Art, das war er. Ich habe ihn erst zuletzt noch vor einem Jahr besucht. Er war topfit, gesund, er ist immer noch hinaufgestiegen auf die 2000er. Er ist mit dem Fahrrad immer noch 100 Kilometer gefahren, wenn er es wollte. Und er war ein wacher Geist. Er hat vieles auch an Wissen mit sich gebracht, das mir nie bewusst war. Zum Beispiel habe ich mich selber immer gefragt, was haben eigentlich die Juden wegwaschen müssen, was waren das für Parolen. Und dann hat er gesagt, wir haben hier sozialistische und kommunistische Widerstandstexte auf die Gehsteige geschrieben und die haben sie uns gezwungen wegzuwaschen mit den Zahnbürsten und mit anderen Gegenständen. Er hat in einer Weise aus einer Zeit erzählen können, wie das Betroffene oft gar nicht so leicht können, weil er so eine selbstkritische Distanz zu allem hatte, das er erlebt und auch erlitten hat.
Und er hatte offenbar auch keine Angst anzuecken und mal was zu sagen, was nicht allen in den Kram passt, denn er war ja gerade in späteren Jahren auch umstritten. Er hat angeblich den österreichischen Antisemitismus relativiert und die FPÖ eingeladen zu Gedenkfeiern. Was hat ihn da angetrieben?
Er selbst hat ja immer wieder darauf hingewiesen, wie viele dieser Nazis in Wien Mitläufer waren, mitgetan haben, um irgendwie zu überleben. Vielleicht durfte das nur jemand sagen, der seinerseits als sogenanntes U-Boot überlebt hat oder weil er dann geschickt war als Tischler für einen Nazi-Schergen, unveräußerliche Dienste hat machen können, niedrige Dienste, die ihm das Überleben gesichert haben. Vielleicht durfte nur er das sagen, aber man würde missverstehen, wenn man ihn als einen Leugner gar des Antisemitismus sähe. Er war jemand, der auf Versöhnung aus war, Versöhnung auch heute, weil ihm das wichtiger als alles andere war. Aber er hat nie gescheut, etwa in der Donaudebatte der 80er Jahre gegen ein Kraftwerk zu sein und erfolgreich zu sein mit 100 Wasser, das die großen Donauauen vernichtet hätte. Er war gegen die Errichtung des Atomkraftwerks in Zwentendorf. Er war gegen jene Betonmoderne der 60er Jahre, den Brutalismus und hat dabei sicher manchmal auch das Zeitgenössische in der Architektur nicht ganz richtig eingeschätzt. Aber er war eben ein unabhängiger Geist und er war einer, der sich kein Blatt vor den Mund genommen hat. War sicher nicht allein dabei. Denken Sie daran, dass der größte Verächter von Simon Wiesenthal, der so erfolgreich und so verdienstvoll sich in Österreich um die Aufarbeitung des Dritten Reichs und die Aufklärung der Opfer gemacht hat, Bruno Kreisky war. Das konnten sich wohl nur die leisten, die ihrerseits im Dritten Reich Opfer gewesen sind.
Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina in Wien, vielen Dank für diese Würdigung des österreichischen Künstlers Arik Brauer, der im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Dankeschön, Herr Schröder.
Gerne.